Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Mein Gast heute, Sebastian Grimm, Technologiestratege bei ZF und Leiter des Move Plus Accelerators. Wir reden über Innovationen in der Mobilität. Wo steht Deutschland? Wo müssen wir hin? Und wie kann es klappen? Los geht's! Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, dich im Podcast zu haben.
Hallo Christian, ja, schön da zu sein.
Wir wollen uns heute unterhalten über Mobilität, die Zukunft der Mobilität im Allgemeinen und vor allen Dingen Innovation, ich sag mal, als der Hebel, um diese Zukunft irgendwie zu erreichen. Einleitend wäre es vielleicht ganz gut, wenn du mal vorstellst, warum du der perfekte Gesprächspartner dazu bist.
Allgemeine Frage, ja gut. Also ich habe aktuell zwei Rollen. Also zum einen eine Rolle bei der ZF, wo ich mich um das Thema Technologiestrategie kümmern darf oder Teile der Technologiestrategie kümmern darf, also insofern da auch so ein bisschen Themen mitbringen kann, an denen große Automobilzulieferer arbeiten. Auf der anderen Seite bin ich Vorstandsvorsitzender oder Mitgründer eines Accelerators, der Startups aus dem Bereich Mobilität und Energie unterstützt und damit natürlich eigentlich auch schon so ein bisschen so ein Signal setzt, quasi Mobilität, Energie sind zum Beispiel zwei Märkte, die unserer Meinung nach tatsächlich auch zusammenwachsen werden oder halt, wo es ergänzende Ideen geben wird aus diesen Märkten. Und ja, möglicherweise prädestiniert mich das da so ein bisschen dafür auch darüber zu reden.
Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das der Fall ist. Ich schiebe aber noch die nächste bisschen gemeine Frage hinterher. Beziehungsweise so einfach mal zur Einordnung, wie gut siehst du gerade Deutschland, die deutsche Industrie, deutsche Konzerne, Zulieferer, sei es Zulieferer oder eben auch diese Startup-Welt, in die du gute Einblicke hast, aufgestellt in Sachen Innovation, was die großen Zukunftsthemen der Mobilität angeht?
Ja, also versuchen wir vielleicht die großen Zukunftsthemen Mobilität mal so ein bisschen auch noch auseinander zu dröseln. Also natürlich Elektromobilität. Ich glaube, da reden wir uns schlechter, als wir sind. Ich glaube, mittlerweile sind wir da, was das Thema Elektromobilität betrifft, tatsächlich durchaus auch konkurrenzfähig. Aber wie gesagt, da machen wir uns schlechter. Und diese ganze Diskussion um das Thema Verbrenner aus oder nicht Verbrenner aus, ich glaube, das schadet dem Ganzen eher, obwohl wir technologisch, glaube ich, gar nicht so schlecht mehr sind oder deutlich besser, als vielleicht auch unser Ruf ist. Das zweite große Thema autonome Mobilität, da würde ich tatsächlich sagen, da sind wir ein bisschen arg langsam unterwegs. Wir haben eine der besten Gesetzgebungen zu diesem Thema, aber auf der anderen Seite sind wir technologisch da dann doch ein bisschen noch nicht so weit wie jetzt andere Länder, wie man in WMO und USA sehen kann. Das dritte große Thema, künstliche Intelligenz, auch da, glaube ich, sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Ansonsten, ja, ich glaube, wir machen uns manchmal ein bisschen kleiner, als wir eigentlich sind. Natürlich spielt sich viel in Asien ab, es spielt sich einiges in Europa. Dann auch, was Innovationsthemen betrifft, spielt sich da ab. Aber trotzdem auch immer mit europäischer Begleitung an vielen Stellen.
Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen konkreter einzuhaken. Du hast es selbst gesagt, du hast eben so zwei Standbeine. Auf der einen Seite bist du in der Welt der Zulieferer, also sprich dieser Innovationstreiber hinter der deutschen Autoindustrie. Und auf der anderen Seite eben guckst du dir Startups an, also sprich kleine Projekte, die erstmal nicht direkt unter dem großen Deckmantel der Industrie entstehen, sondern wo einfach Leute außerhalb vielleicht ein bisschen freier denken, ein bisschen mehr rumexperimentieren. Lass uns doch mal über Projekte sprechen, wo du sagst, das findest du eigentlich total spannend, weil eben genau da dieser Geist drinsteckt, die Dinge anders zu machen, besser zu machen, neu zu denken.
Ja, Mobilität definieren wir ja immer sehr stark als Automobilität, also quasi auf vier Rädern. Und ich glaube, viele spannende Projekte stecken tatsächlich gerade auch in einer also nicht rein auf vier Räder beschränkten Mobilität. Ich glaube, es passiert sehr viel Innovation oder ist in den vergangenen Jahren sehr viel Innovation passiert und wird auch noch passieren im Bereich Fahrrad oder Mikromobilität, kleinere Fahrzeuge, die durch die Städte sich bewegen. Wir haben in vielen Städten, wenn man so mal ein bisschen globaler auch von den Trends her guckt, sieht man auch in Deutschland, wir haben mittlerweile wahnsinnig viele Städte, die auf Tempo 30 gehen. Wenn ich bei Tempo 30 bin, brauche ich keine überdimensionierten großen SUVs mehr, die damit fahren, sondern da reichen mir kleine mobile Fahrzeuge, was auch der gesamten Stadtentwicklung natürlich zugutekommt. Das ist so eins der Themen, wo ich jetzt sagen würde, da passiert viel gerade in dieser Diskussion und wird auch noch viel passieren.
Ja, wenn ich kurz da einhaken darf, tatsächlich, ich habe so eine vor einiger Zeit so eine Schlagzeile gelesen, die genau dazu passt. Ich glaube, das war so sinngemäß, ja, deutsche Autobauer sollten sich jetzt oder wollen sich orientieren an Asien, sprich eben an so kleineren Fahrzeugen, Mikrocars, die gibt es ja in manchen Ländern, sind die ja sehr verbreitet. Ist das plausibel? Also, weil ich mich immer so frage, weil ich meine, das Image, der Ruf dieser Branche basiert ja darauf, wirklich die besten Premium-Produkte zu bauen, die halt über die letzten Jahre immer größer geworden sind, immer ausgefeilter, immer raffinierter. Und da jetzt zu sagen, wir bauen jetzt eher wieder Käfer oder Golf, ist es ein Szenario, das funktionieren kann?
Ob es jetzt für die großen Autohersteller funktionieren wird, wird man, glaube ich, sehen. Also sie werden sich natürlich auch in bestimmten Marktentwicklungen nicht verschließen können. Aus der Startup-Szene ist es ein ganz klarer Trend. Also da wirklich in Richtung kleinere Fahrzeuge, mobilere Fahrzeuge, flexiblere Fahrzeuge tatsächlich auch zu gehen. Also insofern, ja, wenn es die Großen nicht tun, dann kommt es wahrscheinlich eher von den Kleineren dann da die Innovation. Oder halt wiederum auch aus anderen Märkten, wo es schon gang und gäbe ist. Also gerade die Kai-Ti-Cars oder Kai-Tai-Cars oder wie sie auch heißen in Asien, wo das ja auch, die einfach auf eine bestimmte Größe begrenzt sind, wo die ja schon da sehr, sehr lange unterwegs sind und jetzt auch so langsam wiederum nach Europa kommen. Ich würde aber noch einen zweiten Aspekt ergänzen bei Mobilität. Wir hatten Mikromobilität, aber wir haben natürlich auch die Luft. Auch da passiert gerade sehr viel. Also ich will jetzt nicht über Drohnen sprechen, weil die einfach gerade so ein bisschen so einen negativen Ruf haben. Aber klar, durch unsere Lage in Friedrichshafen am Bodensee, Luftschiffe, also auch im Luftschiffbereich passiert aktuell ein bisschen was, weil Luftschiffe auch ein paar ziemlich prägnante Vorteile haben. Also wir unterstützen ein Startup, Opolon heißen die, die setzen Luftschiffe zur Inspektion von Energieleitungen ein, wo wirklich dann diese Verbindung von Mobilität und Energie auch zum Tragen kommen. Wir unterstützen ein Startup, das nutzt Luftschiffe, um in der Luft Energie zu erzeugen. Also das heißt, da ist das Luftschiff das Transportmittel oder das Mittel dazu, um einen Generator, einen Windgenerator in einer bestimmten Höhe einfach zu halten, was deutlich günstiger ist als ein klassisches Windrad und auch keine Baugenehmigung braucht zum Beispiel. Also da entwickeln sich so Dinge, gerade in dieser Kombination Mobilität, Energie, wenn wir meinen, also nicht nur automobil denken, sondern ein bisschen weiter auch denken, die tatsächlich sehr, sehr spannend sind und die sehr interessant sind.
Ist total interessant. Jetzt, um es mal ein bisschen persönlich zu machen. Was sind denn jetzt die Projekte, die dich gerade faszinieren? Als jemand, der ja einfach wirklich schon sehr viele Jahre in dieser Industrie unterwegs ist, der sehr, sehr viele Ideen gesehen hat, der vor allem sehr viele Ideen nicht nur kommen, sondern auch wieder gehen sehen, ohne dass daraus halt irgendwas Wirkliches geworden ist. Was sind Dinge, wo du gerade sagen würdest, das finde ich total spannend, weil das hat halt wirkliches Potenzial. Also im Sinne von, dass da tatsächlich eine Idee ist, die so viel Impact hat, was jetzt nicht Milliarden-Idee heißt, muss, sondern einfach die wirklich was verändert in der realen Welt, sodass das eine Zukunft hat und dass da wirklich Leute an etwas Sinnhaftem arbeiten.
Ich würde es erstmal ein bisschen gröber beantworten. Tatsächlich, ich glaube, autonome Mobilität wird unsere Art, wie wir Mobilität denken, wie wir Mobilität nutzen, sehr stark verändern, weil sich da auch dann Geschäftsmodelle verändern. Und das ist jetzt natürlich, Waymo ist so ein Beispiel, was da natürlich jetzt sehr stark herumgereicht wird. Aber wenn ich dieses Waymo-Geschäftsmodell mir weiterdenke, heißt das irgendwann mal, ich brauche eigentlich kein Auto, eigenes Auto mehr zu besitzen. Und das ist so ein Gedanke, der mich absolut fasziniert und wo wir auch mit dem einen oder anderen Startup zusammenarbeiten, die genau in diese Richtung dann auch denken, was passiert, wenn der Besitz des Autos wegfällt. Also wenn ich einfach kein Fahrzeug mehr habe, sondern wenn ich Mobilität nutze, was braucht's denn dazu? Wir haben einen Startup jetzt auch wieder nicht auf dem Boden, sondern in der Luft an der Stelle. Flyweebird heißen die, die tatsächlich die Art, wie wir das Flugzeug nutzen, verändern. Die einfach regionale kleinere Flughäfen mit einer On-Demand Fluglinie sozusagen miteinander verbinden. Also wo er einfach sagt, ich habe keine festen Flugpläne mehr, sondern ich habe flexible Flugpläne, die sich danach richten, wie viele Menschen zu einer bestimmten Zeit zu einem anderen bestimmten Ort fliegen wollen. Und das sind so spannende Ideen, auch im Automobilbereich, wo es dann wirklich darum geht, quasi, wie verbinde ich dann den Bedarf von einem Punkt A zu nach Punkt B zu kommen mit einem Angebot, ohne ein eigenes Flugzeug oder ein eigenes Auto besitzen zu müssen.
Ich finde, das ist insofern ein total interessanter Punkt, weil da steckt ja schon einer der großen Konflikte drin, die ich immer sehe, wenn es darum geht, wirklich innovative Ideen zu verstetigen. Und zwar, dass es auch sehr um Verhaltensveränderungen geht und dass es darum geht, dass Menschen wirklich so ihren Blick auf, ich sag mal, die Dinge, die ihnen dabei helfen, mobil zu sein, verändern einfach. Also weil, konkretes Beispiel in dem Fall ist ja zu sagen, okay, Auto, der Besitz von Autos wird nicht mehr so eine große Rolle spielen. Da ist ja die große Frage, wie kommt man dahin? Also, dass man technisch diese Lösungen auf die Straße bringt, das sieht man ja schon. Also, keine Ahnung, ich wohne hier in Hamburg, also mit Moja haben wir ein Beispiel, dass es ein sehr gut funktionsfähiges Ride-Pooling, On-Demand-Ride-Pooling-System gibt, dass man ja durchaus auch weiterdenken könnte in andere Kategorien. Ich meine, du hast es eben selbst erwähnt, Waymo, es gibt diese Roboter-Taxis, die ja trotz all dieser Dinge, die immer wieder irgendwie in den Medien auftauchen, inzwischen schon sehr zuverlässige Mobilität bieten. Trotzdem gibt es ja dann die, ja, ich sag mal, irgendwo psychologische Seite. Wie überzeugt man dann Menschen dazu oder wie kriegt man die dahin, sich dafür zu öffnen, eben zu sagen so, nee, ich muss, also das Gefühl, verlässliche Mobilität zur Verfügung zu haben, hängt für mich nicht mehr an dem Fahrzeug, das ich sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke, weil es bei mir vor der Tür auf der Straße steht, sondern mir reicht die App in der Hand. Was können die Routen dahin sein? Ist das eine Generationenfrage? Ist das etwas, wo ihr vielleicht ja auch Dinge schon getestet habt, wo man einfach irgendwie Education betreiben muss, um den Menschen das beizubringen, wo man vielleicht mit Preisen arbeiten muss, um es einfach attraktiver zu machen? Was sind die Pfade, um wirklich diese Innovationen mit so einem, ja, ich sag mal, Mindset-Shift zu verknüpfen, dass sie auch wirklich dann einen Weg in die Wirklichkeit finden können?
Wahrscheinlich eine Mixtur aus allem, was du schon beschrieben hast. Wichtiger Punkt ist, glaube ich, das Erleben. Also jeder, der in den USA dann mal in einem BMW saß oder irgendwie auch in China vielleicht im autonomen Fahrzeug von Baidu saß und nach Hause kommt und kannst auf LinkedIn, kannst du dann die Berichte aber verfolgen irgendwie und sagen, hey, cool, was für ein cooles Erlebnis und hat alles funktioniert. Und das ist natürlich ein Erleben, was du transportierst, was du mitnimmst, was dann auch dein Bewusstsein ein Stück weit sicherlich auch verändert, wo du dann sagst, na, wenn das so gut funktioniert, also, ja, eigentlich so ein teures Auto kann ich mir eh nicht leisten mit autonomen Fahrfunktionen, warum nutze ich es da nicht einfach? Das Zweite sind natürlich schon auch Rahmenbedingungen, politische Rahmenstellungen, die es da gibt. Also gerade wenn du Moja und Hamburg angesprochen hast, die Stadt Hamburg verfolgt natürlich sehr ehrgeizige Ziele, den Verkehr auch aus der Stadt hinauszubekommen. Und ich meine, jeder, der in Hamburg war, weiß, dass das auch ein Thema ist. Also das ist einfach viel Verkehr drin. Also insofern wird es natürlich auch politische Rahmenbedingungen geben, die dann einfach bestimmte Dinge dann entweder verbieten oder bestimmte Dinge einfach bevorzugen, dann darf dann halt in Hamburg noch quer durch die Stadt fahren und alle anderen Fahrzeuge halt nicht mehr. Und insofern wirst du automatisch davon überzeugt werden, mit Moja zu fahren oder mit einem anderen Anbieter dann zu fahren. Und klar, nicht zuletzt, am Mindesttag hat es auch natürlich ein Preisthema. Gerade du musst dir halt immer überlegen, wie komme ich, also im Endeffekt, der Mensch will von A nach B kommen und das zur schnellsten Zeit und zum günstigsten Preis. Und Stand heute ist ja wirklich so, dass der Preis der Mobilität, den siehst du ja eigentlich nicht. Also du kaufst oder du liest dir irgendwie ein Auto mal und dann vergisst du den Preis. Wenn du den auf deine gefahrenen Kilometer runterrechnen, wirst du auf einmal merken, für Flix-Taxi wären manchen Stellen vielleicht sogar viel, viel billiger. Und das muss man auch sichtbar machen. Das muss man, glaube ich, auch transparent machen. Und da gibt's Startups, die sich genau in diesem Umfeld bewegen und sagen dir einfach, okay, ich versuche, den Preis der Mobilität sichtbar zu machen und damit Menschen auch zu bewegen, über Gutscheinsysteme oder über Belohnungssysteme tatsächlich andere Mobilitätsformen dann auch zu nutzen.
Das ist ja tatsächlich etwas, also ich finde es total spannend, weil eben für mich ist das einer der entscheidenden Grundkonflikte, dass Menschen halt nicht drüber nachdenken, was ihre Mobilität eigentlich wirklich kostet und dadurch auch kein Gespür dafür haben, wie konkurrenzfähig möglicherweise andere Formen der Mobilität tatsächlich sind oder Kombinationen eigentlich aus verschiedenen Formen. Ich meine, darum geht's ja letztlich. Würde mich sehr interessieren, wie solche Modelle dann tatsächlich aussehen und vor allen Dingen, wie man Menschen dazu kriegt, das dann auch wirklich zu nutzen und ernst zu nehmen und nicht irgendwie direkt so einen Ideologieverdacht zu wittern. Also, weil das ist ja ganz oft was passiert, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, aber beachte auch irgendwie die externen Kosten von deinem Auto, dass ganz viele Leute dann schon dicht machen und sagen, naja, aber die Straßen sind ja sowieso da. Oder was auch immer dann für Argumente da ins Feld geführt werden. Ich wollte nochmal drauf zurückkommen. Du hast vorhin selbst gesagt, was jetzt kleinere Fahrzeuge angeht oder so. Also sprich, wenn wir uns die Stadt der Zukunft vorstellen, als eine, die eher ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse von Menschen, die da zu Fuß unterwegs sind, es eine Umverteilung des Raums gibt, sprich es dann auch, also sei es durch gesetzliche Rahmenbedingungen oder einfach durch die räumliche Struktur naheliegender ist, mit kleineren Fahrzeugen unterwegs zu sein, dann werden die eher nicht von den großen Herstellern kommen, Stand heute, sondern von Newcomern oder von Herstellern aus Ländern, wo solche Fahrzeuge einfach in Masse schon auf den Straßen unterwegs sind. Da stellt sich mir aber natürlich die Frage, wie groß sind dann tatsächlich die Chancen, dass diese Welt, dass wir diese Welt hier in einem Land möglichst bald sehen werden, wo es ja einfach eine große Industrie gibt mit dem sehr klaren Interesse, die Produkte, die Distributionswege zu verteidigen, die da existieren. Also, oder vielleicht jetzt ein bisschen weniger heikel gefragt an jemanden, der in deiner Position ist. Was glaubst du, was werden am Ende die entscheidenden Hebel sein, wirklich so eine Transformation hinzukriegen? Also sind es die Menschen, ist es das Klima, ist es das Geld? Was, oder sagen wir mal so, was ist dann der schnellste Weg, wirklich diese Transformation der Mobilität hin zu kleineren Gefäßen, zu komplexeren Mobilitätsketten wirklich auch Realität werden zu lassen?
Tatsächlich jetzt eher ein Gefühl. Ich habe da wirklich keine konkrete, richtig, wahrscheinlich auch keine richtige Antwort darauf. Aber mein Gefühl ist so ein bisschen, wir werden dazu getrieben werden, marktseitig und ein Stück weit natürlich auch politisch. Also es gibt politische Rahmenbedingungen, die einfach tatsächlich sagen, bis da und dahin wollen wir CO2-neutral sein. Es gibt politische Rahmenbedingungen, die sagen, CO2-frei steigt 2027 um so und so viel Prozent, die alle Auswirkungen haben auf die Entscheidungen, die wir dann in den jeweiligen Jahren treffen. Und gleichzeitig werden die Menschen wahrnehmen, auch bewusster wahrnehmen, verflixt, es gibt eigentlich kaum noch eine Stadt, in der ich schneller als 30 fahren darf. Warum soll ich mir ein Auto kaufen, was 250 fahren kann? Ich kann, außer in Deutschland, wenn ich mir die europäischen Länder angucke, in den meisten europäischen Ländern, kann ich auf der Autobahn, habe ich auf der Autobahn begrenzte, also Fahrlimits. Also da ist dann auch die Frage, die Überlegung, die man sich dann stellen muss, okay, warum soll ich mir dann noch ein Auto kaufen, was doppelt so teuer ist und eigentlich was ich überhaupt nicht nutzen kann. Und gleichzeitig wird es natürlich Angebote in anderen Mobilitätsformen geben, siehe Deutschland-Ticket. Ich finde die Entscheidung blöd, dass man es jetzt wieder teurer macht, aber die Entscheidung für das Deutschland-Ticket war richtig. Also man hat auf einmal ein deutschlandweites Angebot, wo es mir total einfach gemacht wird, einen öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Natürlich habe ich dann immer noch das Problem, ich sehe es ja in Friedrichshafen auch, Land versus Stadt. Friedrichshafen ist ein ländlicher Raum, also ja, nach 10 schwierig, noch einen Bus irgendwie weiter nach außen hinzukriegen. Aber auch da werden sich so nach und nach Wege finden. Aber ich glaube tatsächlich eher marktgetrieben, angebotsvertrieben, wobei sich dann auf einmal Startups finden und sagen, ja okay, dann fahre ich halt nachts um 10, mal baue ich halt so einen kleinen Shuttle-Service auf. Der kostet vielleicht ein bisschen was. Aber die Leute, die kein Auto haben wollen, die können diesen Shuttle-Service nutzen. Und das ist für die immer noch günstiger, sich ein eigenes Auto dann zu kaufen. Das kann genauso gut auf dem Land funktionieren. Wir arbeiten jetzt schon mit Startups zusammen, die wirklich die versuchen zu bündeln. Tatsächlich sogar auch eine Idee aus dem ZF mal heraus. Aber die versuchen, den Berufsverkehr zu bündeln. Viele Leute fahren immer noch alleine, auch so in der Jahrzehnten ein Thema, aber viele Leute fahren immer noch alleine mit ihrem Auto zum Arbeitgeber, nutzen nicht nur wahnsinnige Parkfläche, sondern verstopfen natürlich im Berufsverkehr dementsprechend auch die Straßen. Und auch da kann man über Belohnungssysteme Leute zusammenbringen, bündeln. Früher hat man Park- und Mitnahmeplätze gemacht. Das kann man heute alles digitaler abbilden und über ein Belohnungssystem sagen, okay, wenn da jetzt jemand mitfährt, dann zahlt derjenige, der mitfährt, zahlt halt einen kleinen Euro für das, dass ich ihn mitgenommen habe. Ich habe was davon, weil ich ihn fahre. Er hat was davon, weil er kein eigenes Auto braucht. Und so ein Euro ist jetzt für ihn auch nicht kein Geld, weil es ist mindestens, wenn er 30 Tage oder 20 Tage im Monat Arbeit sind, halt mal 20 Euro irgendwie im Monat, was immer noch deutlich günstiger ist als ein eigenes Auto und auch deutlich günstiger ist als eine Monatskarte in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich glaube, über solche neuen Geschäftsmodelle und über Ideen, die von Startups kommen, plus dass natürlich Menschen das anders wahrnehmen, wird sich schon nach und nach verändern. Ich glaube, wir dürfen nicht erwarten, dass es von heute auf morgen kommt, sondern es ist ein Prozess. Irgendwann macht es vielleicht mal Boom und dann geht es ein bisschen schneller, aber ja, es ist, wir hängen halt schon immer noch sehr stark an unserem eigenen Fahrzeug.
Einen interessanten möglichen Hebel, den ich darin sehe, ist ja, das hast du vorhin selbst so ein bisschen erwähnt, in dem Moment, wenn ich halt nicht selbst für das Fahrzeug alleine aufkommen muss, das da vor meiner Tür steht, sondern nur einen Anteil zahle, kann ich mir ja eigentlich was viel Hochwertigeres leisten. Also ich meine, letztlich genau, wenn ich kein Auto habe, aber dafür ab und an Taxi fahre, fahre ich ja jetzt tendenziell fürs gleiche Budget in einem viel luxuriöseren Fahrzeug rum, als ich es tun würde, wenn ich es mir selbst kaufe. Jetzt ist natürlich die Perspektive eines Autoherstellers erstmal, oder der Blick darauf wird erstmal sein, ja, aber da verkaufe ich ja weniger Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, ob das nicht ein Szenario ist, dass die Nachfrage, du hast es eben selbst erwähnt, sich in so eine Richtung entwickelt. Die Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, ist das denn was, wo du jetzt, ohne jetzt Marken nennen zu wollen oder eigene Projekte, die irgendwie intern an denen ihr arbeitet, aber ganz, ganz allgemein gesprochen, ist es was, was du auch siehst, dass die Industrie das reflektiert, dass tatsächlich das Erlebnis, das man im Auto hat, nochmal ein größerer Verkaufsfaktor werden kann als diese technischen Daten, die ja allgemein hin sonst immer nach vorne gestellt werden, also sei es Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung und so weiter?
Also das ist definitiv schon ein Trend, also vor allem aus dem asiatischen Markt. Also dass die Nutzung, also während ich das Fahrzeug nutze, dass dann sehr, sehr viel mehr Wert auch auf die Nutzungsmöglichkeiten im Fahrzeug gelegt werden. Also ja, ein blödes Beispiel, aber Gaming mit dem Fahrzeug, also das ist einfach das Auto im Car-Gaming, ist das Stichwort zum Thema im asiatischen Markt. Es wird da auch sehr viel mehr Wert auf digitale Möglichkeiten im Fahrzeug gelegt. Und das sind so schon so Sachen, die auch in Europa schwappen und die jetzt in Europa auch immer eine immer stärkere Rolle spielen. Also das siehst du noch in den ganzen Berichten über die Fahrzeughersteller, über Fahrzeuge, dass da viel, viel stärker jetzt auch drauf geguckt wird, nicht nur nach den Spaltmaß, sondern auch, was bietet das Fahrzeug an Konnektivitätsmöglichkeiten, womit kann ich es denn verbinden? Was bietet es mir an digitalen Möglichkeiten einzukaufen, E-Commerce in irgendeiner Form im weitesten Sinne zu machen? Was bietet es mir an standortbezogenen Dienstleistungen, automatisierte Parkraumabrechnung und ähnliche Themen? Also das wird immer stärker, es kommt immer stärker. Natürlich schon auch getrieben durch Startups, getrieben durch den asiatischen Markt, aber auch getrieben durch die Hersteller. Um aber so die Frage, die du mir nicht gestellt hast, ein bisschen zu beantworten. Ich glaube, viele Hersteller, das würde jetzt nicht nur auf die europäischen Hersteller beziehen, sondern auf die weltweiten Hersteller von Autos beziehen, hängen schon immer auf diesem Wachstumsgedanken nach. Und ich glaube, da müssen sie sich, glaube ich, von lösen. Die europäischen Hersteller sehen es jetzt gerade, die asiatischen Hersteller sind natürlich noch in einer anderen Sphäre ein Stück weit unterwegs, aber ich glaube, wir müssen uns wirklich auch davon lösen, zu sagen, wir verkaufen jedes Jahr immer mehr Autos. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten. Also aus Umweltgesichtspunkten können wir es uns einfach nicht mehr leisten. Unsere Infrastruktur wächst nicht im gleichen Maße mit, wie wir sie bräuchten dann an der Stelle. Insofern glaube ich, wir müssen uns wirklich mit dem Gedanken anfreunden, sowohl als Gesellschaft als auch als Hersteller, als Wirtschaftsbereich, dass wir weniger Fahrzeuge in Summe verkaufen. Diese werden dann natürlich in Richtung automobiler Technologie, werden dann natürlich viel, viel stärker technologisiert sein und damit natürlich auch ein Stück weit teurer werden, was dann wiederum aber die Transformation natürlich so ein bisschen befeuert, zu sagen, okay, ich brauche vielleicht dann doch kein eigenes Auto mehr, sondern ich kann ein autonomes Fahrzeug nutzen. Also insofern, ja, ich glaube, wenn wir es gedanklich durchspielen und alle Rahmenbedingungen oder Rahmenparameter, die im Augenblick bekannt sind, durchdenken, müssen wir, glaube ich, wirklich sagen, ja, wir werden nicht mehr so viele Autos brauchen und wir werden auch nicht mehr so viele Autos herstellen. Die Autos, die wir herstellen, werden etwas anders aussehen, sie werden etwas andere Zwecke verfolgen, werden deutlich technologisierter sein, werden deutlich stärker vernetzt miteinander und mit ihrer Umwelt sein. Und damit automatisch auch natürlich ein Stück weit teurer werden. Und das wiederum verändert natürlich dann auch die Art der Nutzung.
Also finde ich es eine wirklich spannende Frage, ob man dieses Szenario dann irgendwann nochmal sieht. Also ich würde mich sehr darauf freuen, weil ich halt auch so privat in der Situation bin. Wir halten uns, obwohl wir in der Stadt leben, ein Auto, weil wir eben dann doch diesen sehr oder maximalen Grad an Flexibilität haben, aber die Vorstellung, statt in diesem Kleinwagen in irgendwie einem schickeren Auto durch die Gegend zu fahren, zumindest ab und an, finde ich jetzt sehr reizvoll. Eine Frage jetzt auch als jemand, der eben diese Branche lange schon begleitet, es gab ja schon, das ist ja jetzt, muss man ja sagen, auch schon fast 20 Jahre her oder sogar ein bisschen länger, dass die Autokonzerne mal die Idee hatten, wir erfinden uns als Mobilitätsanbieter neu. Und eben als diese ganzen ersten Sharing-Flotten gelauncht wurden, als man eben viel rumexperimentiert hat mit alternativen Angeboten, mit Plattformen, das alles ist ja sehr zurückgefahren worden in den letzten Jahren. Gibt es eine Chance, dass da nochmal eine Renaissance wieder stattfindet oder sind das jetzt am Ende die anderen Plattformen, ist es dann am Ende ein Uber oder ein Google, die einfach dann das Spiel gewonnen haben, weil sie mit einem anderen Geschäftsmodell einfach länger durchhalten konnten?
Ja, ich glaube, wir haben da wirklich alle, also die gesamte Wirtschaft hat da in Europa viel Lehrgeld bezahlt, was das Sharing betrifft. Bin mir auch noch nicht 100% sicher, über welche Richtung oder auf welcher Seite dann die Gewinner sitzen. was ich schon, wovon ich absolut überzeugt bin, ist, wir werden Mobilitätsdienstleister sehen. Wie es eine Moja jetzt schon, wie es jetzt eine Moja schon ist, wie es manches Stadtwerk auch tatsächlich ist, wie es aber auch die lokalen Sharing-Anbieter auch sind. Also tatsächlich in meinem kleinen Dorf, wo ich wohne, wir haben Zugriff auf Sharing-Fahrzeuge, obwohl dieses Dorf quasi keine 6.000 Einwohner hat. Und trotz allem gibt es drei Fahrzeuge, die gemeinschaftlich genutzt werden können. Und das ist in den letzten Jahren erst entstanden. Also insofern scheint es einen Markt und ein Geschäftsmodell dafür zu geben. Und auch wir nutzen es mittlerweile auch regelmäßig. Tatsächlich, also das, ich glaube, es kommt. Es wird auf lokaler Ebene sicherlich kommen. Natürlich haben uns in Wemo oder in Baidu haben uns wahnsinnig viel voraus, was Daten betrifft, die man einfach braucht, um solche Flotten zu betreiben. Aber ich glaube, da ist schon noch Luft für auch viele andere Anbieter, weil am Ende des Tages, ich glaube, es wird der Mobilitätsanbieter genutzt werden, der es am besten schafft, die ganzen Mobilitätsformen miteinander zu vernetzen. Ich war jetzt gerade in Brüssel tatsächlich, bin mit dem Fahrrad durch Brüssel gefahren, da gibt es Voi, das ist so eine Phase, wo du mit deinem Fahrrad oder deinem Fahrrad mitmieten kannst, wo ich mit deinem, es funktioniert in Brüssel, in Antwerpen zum Beispiel, funktioniert schon wieder nicht mehr, wo ich mir dann auch frage, okay, was bringt es mir jetzt? Und derjenige, der, ich glaube, der Mobilitätsanbieter, der es schafft, sämtliche Mobilitätsformen mit ein gut, bestmöglich miteinander zu vernetzen oder den Zugriff darauf zu ermöglichen, der wird am Ende des Tages erfolgreich sein. Und in Uber ist natürlich derzeit auf Autos fokussiert, in Waymo ist auf Autos fokussiert. Wenn die jetzt beide quasi sagen, okay, lass uns mal über dran nachdenken, quasi, das Waymo fährt mich vom Flughafen in die Innenstadt, soweit ich reinfahren darf, da steht dann das Fahrrad für mich zur Verfügung. Oder ich kriege über mein Waymo, kriege ich quasi das Ticket für die U-Bahn dann automatisch mit dazu und ich habe nur einen Kilometerpreis. Dann glaube ich, fängt langsam an, Spaß zu machen, auch Mobilität übergreifend zu nutzen. Natürlich muss sie dann auch funktionieren. Muss man natürlich auch immer noch im Hinterkopf haben. Aber wenn es für mich als Kunde extrem einfach gemacht wird, Mobilität, unterschiedliche Mobilitätsformen miteinander zu vernetzen und über ein einheitliches Abrechnungsmodell dann auch nutzbar zu machen, das wäre mein Traum. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, derjenige, der das am besten schafft, der das am besten kann, übergreifend, der wird Erfolg haben.
Da bin ich inhaltlich absolut bei dir. Also irgendwie Mobilität oder multimodale Mobilität nach so einem Flatrate-Prinzip wäre auch das Ideal, was ich mir so vorstelle. Klingt ja auch direkt ein großes To-Do für viele Startups drin auf. All diese technischen Finessen, die dahinter stecken, über die ich in diesem Podcast-Format auch schon gesprochen hatte, wirklich irgendwie zu kriegen, um sowas mal zu bauen. Ich bin auch sehr gespannt, wer dann die Kandidaten sind, die das wirklich machen. Ob das dann einer der großen bekannten Big Tech Player ist oder ob es vielleicht am Ende so hier unser lokaler Verkehrsverbund der HVV ist, der ja sehr engagiert ist, da so einen Marktstandard zu setzen. Wir werden es sehen. Sebastian, ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für deine Einschätzung und für die Einblicke in das, was du tust und wie du über Mobilität denkst. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank dir auch.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.